Das mentale Gebet. Kontemplation ist das Einswerden unseres Geistes und Willens mit Gott in einem Akt reiner Liebe, das uns ins Dunkel führt, indem wir an ihn rühren, wie er wirklich ist. Von daher besteht der Weg zur Kontemplation darin, unseren Geist und Willen und unsere ganze Seele zu entwickeln und zu vervollkommnen. Die eingegossene Schau Gottes oder Kontemplation beginnt, wenn dank des direkten Eingreifens Gottes dieser ganze Entwicklungsprozess über die Ebene unserer Natur hinausgehoben wird. Dann vervollkommnet Gott unsere Fähigkeiten auf die Weise, dass er allen ihren Aktivitäten scheinbar eine Niederlage bereitet, indem er uns die Finsternis seines eingegossenen Lichtes und seiner Liebe erleiden lässt. Aber bevor das einsetzt, müssen wir uns normalerweise Mühe geben und uns selbst auf unsere eigene Weise und mit der Hilfe seiner Gnade darauf vorbereiten. Wir müssen in der Betrachtung und mit aktiven Formen des Gebets unser Wissen über Gott vertiefen und auch unsere Liebe zu ihm, und wir müssen zudem unseren Willen von der Anhänglichkeit an geschaffene Dinge freimachen. Über diese ganze Thematik wurde bereits eine Fülle von Büchern geschrieben. Es gibt alle möglichen Arten von Techniken und Methoden der Betrachtung und des mentalen Gebetes, und es wäre schwierig, sie alle hier zu erörtern. Aus diesem Grund werde ich auf überhaupt keine von Ihnen zu sprechen kommen, außer dass ich sage, sie werden sicher für alle gut sein, die sie richtig verstehen und verwenden. Wer mit Gewinn systematisch betrachten kann, sollte das auf jeden Fall tun, solange er oder sie sich nicht scheut, diese Methode auch einmal bleiben zu lassen, um ab und zu über einiges gründlicher nachzudenken. Das Problem bei all diesen Methoden besteht darin, dass sie zu systematisch und formal sind. Beides müssen sie sein, es ist gut, dass sie das sind. An Methoden ist an sich nichts Falsches. Das Problem ergibt sich daraus, wie die Menschen sie anwenden oder es unterlassen, sie anzuwenden. Der Zweck eines Betrachtungsbuches ist es, das Denken zu lehren und nicht uns das Denken abzunehmen. Wenn wir folglich nach einem solchen Buch greifen und es einfach von Anfang bis Ende lesen, vergeuden wir unsere Zeit. Sobald ein Gedanke unseren Geist oder unser Herz anspricht, sollten wir nämlich das Buch beiseite legen, denn dann hat unsere eigene Betrachtung begonnen. Es wäre ein großer Fehler zu meinen, wir seien verpflichtet, dem Autor des Buches bis in seine persönlichen Schlussfolgerungen hinein zu folgen. Es könnte sein, dass die ein oder andere Schlussfolgerung für uns überhaupt nicht gilt. Gott könnte uns irgendwo anders hinführen wollen. Er könnte vorhaben, uns eine ganz andere Gnade zu schenken als die, von der der Autor vermutet, dass wir sie brauchen. Anfänger im spirituellen Leben sollten sich zunächst einmal ein solches Maß an geistiger Disziplin erwerben, dass sie in der Lage sind, sich auf ein spirituelles Thema zu konzentrieren, durch dessen Oberfläche sie zu seinem tieferen Sinn vorzustoßen und es dann zum Bestandteil ihres eigenen Lebens zu machen. Sind sie soweit, dann ist es das Beste, wenn sie geistig derart beweglich und frei werden, dass sie immer und überall auf Licht und Wärme und Ideen über Gott und auf die Liebe zu ihm stoßen, ganz gleich, wo sie gerade gehen oder was sie im Augenblick tun. Wer nur zu festgelegten Zeiten am Tag an Gott denken kann, der wird es im spirituellen Leben nie weit bringen. Wir müssen lernen, auf dem Papier zu betrachten. Zeichnen und Schreiben sind Formen der Betrachtung. Wir müssen lernen, Kunstwerke zu betrachten und auf den Straßen der Stadt oder auf dem Land zu beten. Wir müssen die Fertigkeit erwerben, nicht nur mit einem Buch in der Hand betrachten zu können, sondern auch dann, wenn wir auf den Bus warten oder im Zug fahren. Und vor allem, wir müssen in die Liturgie der Kirche eintauchen und den liturgischen Zyklus des Kirchenjahrs zum Bestandteil unseres Lebens machen. Es kommt darauf an, uns von dessen Rhythmus mit Leib und Seele tief erfassen zu lassen. Die Betrachtung hat eine zweifache Disziplin und hat eine zweifache Funktion. Zunächst einmal soll sie uns helfen, unseren Kopf, unser Erinnerungsvermögen und unseren Willen genügend unter Kontrolle zu halten, damit wir fähig werden, uns zu sammeln und uns von den äußeren Dingen und der Geschäftigkeit, den Aktivitäten und Gedanken und Sorgen des zeitlichen Daseins zurückzuziehen. Zweitens, das ist das eigentliche Ziel der Betrachtung, lehrt sie uns, wie wir uns der Gegenwart Gottes bewusst werden können. Vor allem aber zielt sie darauf ab, uns in einen Zustand fast ständiger, liebevoller Aufmerksamkeit auf Gott und Abhängigkeit von ihm zu versetzen. Der wahre Zweck der Betrachtung ist dieser, den Menschen zu lehren, wie er sich von allen geschaffenen Dingen und zeitlichen Sorgen, die ihn nur in Verwirrung und Trauer stürzen, frei machen und in einen bewussten und liebevollen Kontakt mit Gott eintreten kann, indem er in der Lage ist, von Gott die Hilfe entgegenzunehmen, von der er weiß, dass er sie dringend braucht, und Gott Lobpreis und Ehre und Dank und Liebe zurückzuschenken. Denn das zu tun, macht ihm jetzt große Freude. Der Erfolg unserer Betrachtung wird sich nicht nach den glänzenden Ideen bemessen lassen, die uns kommen, oder nach den großartigen Entschlüssen, die wir fassen, oder nach den Gefühlen und Emotionen, die unsere äußeren Sinne produzieren. Wir haben nur dann wirklich betrachtet, wenn es uns ein Stück weit gelungen ist, die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen. Aber sogar darum geht es nicht eigentlich. Schließlich ist sich jeder, der das schon versucht hat, dessen bewusst, dass je näher man Gott kommt, desto weniger davon die Rede sein kann, dass man ihn oder irgendetwas von ihm wahrnimmt. So dürfen wir also ruhig davon ausgehen, dass unsere Betrachtung uns an den Punkt führt, an dem wir ratlos in der Wolke stecken, die Gott umgibt, oder uns sogar davon abgestoßen fühlen. Denn Gott macht die Finsternis zu seinem Versteck. Weit davon entfernt, ihn wahrzunehmen, fangen wir an, nichts anderes mehr wahrzunehmen als unsere eigene Hilflosigkeit, ihn zu erkennen. Womöglich kommt uns der Gedanke, dass das Betrachten etwas völlig Aussichtsloses und Unmögliches sei. Aber dennoch, je hoffnungsloser wir werden, desto stärker scheinen wir uns danach zu sehnen, ihn zu sehen und zu erkennen. Die Spannung zwischen unserem Wünschen und unserem Scheitern erzeugt in uns eine schmerzliche Sehnsucht nach Gott, und uns scheint, nichts könne sie stillen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.